Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Ende Juni hat es den Durchbruch gegeben. Der Deutsche Bühnenverein und die Künstlerinnengewerkschaften, also die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, die Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensembles und der Bundesverband Schauspiel haben sich in der vierten Runde ihrer Tarifverhandlungen auf eine neue Gagenregelung für die Solobeschäftigten und BühnentechnikerInnen verständigt. Erstmal bedeutet das, dass die Mindestgage in zwei Stufen erhöht wird, von bisher 2.000 Euro auf zunächst 2.550, später auf 2.715 Euro. Die erste Erhöhung tritt ab dem 1. September bereits in Kraft. Beschlossen wurde auch, die Mindestgagen dann in den kommenden Jahren weiter zu dynamisieren, so wie es bei den übrigen Gagen und Gehältern an der Bühne auch der Fall ist. Was heißt das nun konkret in der Praxis? Darüber möchte ich sprechen mit Dieter Rittberger. Er ist Kulturmanager, Dramaturg, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Deutschen Bühnenvereins und Co-Intendant des Instituts für theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Dieter Rittberger.
Hallo, guten Tag.
Lassen Sie uns erstmal kurz festhalten, was dieser Einigung vorausgegangen ist. Also welcher Missstand da eigentlich behoben wurde, gegen welchen Grundzustand die Gewerkschaften da eigentlich gekämpft haben.
Ja, also Fakt ist, die Gagen steigen jetzt erheblich und Fakt ist auch, das ist sehr gut, weil es der Komplexität und auch der Anforderung an die Tätigkeiten angemessen ist. Was ging dem voraus? Eine Einstiegsgage von 2.000 Euro brutto. Das bedeutet, da bleibt einem nicht viel. Das kann man sich leicht ausrechnen. Das ist eine Bezahlung bei 44 Wochenstunden, bei extremer Flexibilität, die erforderlich ist, wenn man am Theater arbeitet, schlicht zu wenig. Und da hat die Gewerkschaft mit Recht stark drum gekämpft, dass die Mindestgage angehoben wird.
Eigentlich ist das ja jetzt ein großer Grund zur Freude, aber es werden auch sofort natürlich Befürchtungen laut. Wie ist denn da die Reaktion? Was beobachten Sie da? Wie wird da auf beiden Seiten auf diese neue große Gagenerhöhung oder relativ große Gagenerhöhung reagiert?
Ja, vielleicht muss man zunächst sagen, so groß ist sie gar nicht und gleichzeitig ist sie riesig groß. Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aus der man auf den neuen Sachverhalt blickt. Wenn man sich den Anwuchs des Mindestlohns anschaut zwischen 2018 und heute, dann sind das 35%. Um genau den Faktor wächst jetzt auch die Einstiegsgage am Theater. Das heißt, man darf nicht den Eindruck erwecken, dass da jetzt Riesenlöhne plötzlich bezahlt würden. Der Eindruck wäre falsch. Gleichzeitig ist Fakt, dass an jedem Theaterbetrieb die Personalkosten den wesentlichsten Teil des Etats ausmachen. Was machen wir? Kunst mit Menschen. Das heißt, die Menschen sind der größte Kostenblock in jedem Etat einer solchen Kultureinrichtung. Und das bedeutet, die Kosten im Bereich Personal, die explodieren durch einen Aufwuchs von 25 im ersten Schritt und 35% im zweiten Schritt.
Das heißt, für die Häuser entsteht jetzt eine zusätzlich schwierige Situation. Da tun sich jetzt also auch Fronten auf. Haben Sie den Eindruck, dass zum Beispiel von Seiten derjenigen, die die Theater leiten, von Seiten der Intendanz, da jetzt auch eine große Frustration da ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da spreche ich für viele Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Anhebung der Gagen für überfällig finden. Wir gönnen jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin an unseren Häusern diesen Lohn. Das steht außer Frage. Die Frage ist vielmehr, woher kommt nun das Geld, um diese Kostenaufwüchse zu bezahlen? Ich kann Ihnen mal ein einfaches Rechenbeispiel geben. Wenn ab 23 die Einstiegsgage von 2.000 auf 2.715 steigt, dann sind es mit den Nebenkosten als Arbeitgeber 1.000 Euro im Monat. Wenn man das mit 12 multipliziert, ist man bei 12.000 Euro. Das heißt, bei weniger als 10 Mitarbeitenden, die von dieser Gagensteigerung betroffen sind, bin ich in einem sechsstelligen Volumenbereich. Das lässt sich also leicht ausmalen, dass das ein großes kulturpolitisches Thema ist.
Was für Konsequenzen kann man denn daraus denn jetzt im Augenblick ziehen? Heißt das einfach, es muss mehr Geld her?
Also man muss vielleicht noch eine Unterscheidung einführen, weil zunächst ja nur die Einstiegsgagen betroffen sind. Aber selbstverständlich kann es nicht so sein, dass die Gagengefüge bleiben, wie sie sind. Also um es mit einem einfachen Beispiel zu sagen, wer jetzt aktuell 2.550 Euro brutto verdient, der kann nicht dort stehen bleiben, wenn der Berufseinsteiger in Kollege, Kollegin ebenfalls dort einsteigt. Das heißt, Sie sehen, die Gefüge müssen nach oben anwachsen. Wie man das abflacht, wie man das genau gestaltet, da sind die Häuser aktuell dran, mit den jeweiligen RechtsträgerInnen Lösungen vor Ort zu finden. Die grundsätzliche Frage besteht jetzt darin, wie gelingt es, diese Personalkostenerhöhung abzufedern, ohne in das Dilemma zu geraten, Stellen zu streichen oder andere Kostenpositionen an den Theatern zu reduzieren, weil das ist weithin bekannt. Es gibt da nicht viel, wo man kürzen kann. Mit anderen Worten, es gibt gar nichts. Und die Theater kommen nach 2,5 Jahren auch aus einer Situation, geplagt durch die Pandemie, wo keine Rücklagen vorhanden sind.
Aber daraus muss man ja dann auch realistische Konsequenzen ziehen. Also wie realistisch ist es denn, dass dieses Geld jetzt von den Trägern zur Verfügung gestellt werden kann? Oder bedeutet es nicht doch, wie viele ja jetzt auch schon unken, auch online, man kann das nachlesen, es wird heftig darüber diskutiert, dass eben doch das ganz konkret bedeuten muss eigentlich, dass Ensembles verkleinert werden, dass womöglich Sparten oder ganze Häuser geschlossen werden, weil man jetzt natürlich vor dieser Entscheidung steht, will man Theater ordentlich finanzieren, was bedeutet, dass man es wahrscheinlich verschlanken muss, oder flirtet man weiter mit dieser Idee eines Prekariatsidealismus, also wenn ihr hier viel Theater haben wollt, dann kann das nicht so gut bezahlt werden.
Also der Sachverhalt hat eine extreme Dringlichkeit, das ist goldrichtig, wie Sie es beschreiben. Die Brandbriefe, die geschrieben werden, auch von den Kolleginnen des Landesbühnenausschusses, die sind richtig. Der Rotstift kreist gewaltig über den Wirtschaftsplan des nächsten Jahres. Das Problem ist auch, der Aufwuchs kommt jetzt ab 1.9., betrifft 23 mit voller Wucht. Die Haushaltspläne für 23 sind aber längst geschrieben. Das heißt, der Zeitpunkt ist nicht ganz ideal. Ich will daraus aber kein Argument ableiten, dass es falsch ist, was jetzt geschehen ist. Es zeigt nur, dass die Unehrlichkeit, mit der bisher Theaterkunst auf schmalem Finanzierungsgrad gemacht wurde, sich jetzt massiv rächt. Wir müssen jetzt Lösungen finden. Und ich denke, das ist nur möglich mit einer großen Kraftanstrengung zwischen den Kommunen und den Ländern. Ich denke also, was es bräuchte, wäre jetzt ein schneller Krisengipfel, meinetwegen zwischen dem Deutschen Städtetag und der Kulturministerkonferenz, um sich darüber abzustimmen, wie man in den Herbst geht. Weil laut meiner Prognose ist es so, dass spätestens Ende September, Ende Oktober die ersten Zahlungsunfähigkeiten drohen. Das kann keiner wollen. Wir brauchen das Theater als gesellschaftliches Lagerfeuer, gerade im Anblick eines kalt werdenden Winters. Mehr denn je.
Der kalt werdende Winter, Sie haben es gerade gesagt, das sind ja nicht nur die nicht vorhandenen Rücklagen durch die Pandemie. Wir gehen in eine Phase, wo uns von morgens bis abends von Seiten der Politik gesagt wird, dass wir alle sparen müssen, dass wir womöglich einen sehr kalten Winter auch in unseren eigenen Wohnungen erleben werden. Wie ist das denn da überhaupt möglich zu argumentieren, dass die Theater jetzt ganz dringend mehr Geld brauchen und mehr Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit, auch in einer Zeit, wo selbst die Privathaushalte nicht mehr zurechtkommen werden womöglich?
Das ist schwierig, das ist ein riesiges Dilemma und das kann nur politisch gelöst werden. Bei einer Zeitenwende, die ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstung vorsieht, bräuchten wir vielleicht auch so etwas wie ein 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung, Soziales und Kultur. Drehen Sie die Reihenfolge um, wie Sie wollen. Mhm. Wir sehen das ja in allen Bereichen, wie die Probleme jetzt überbordend werden. Ich denke, das kann man nicht auf die Verantwortung des Individuums herunterabwälzen.
Aber ein bisschen vielleicht auf die Verantwortung, auch wie die Theater mit ihrer Aufgabe umgehen. Also die ganz konkrete Frage, was müssen denn die Theater leisten für die Gesellschaft und für ihr Publikum, damit man sagen kann, tatsächlich, sie sind nicht verzichtbar. Also es gibt ja schon auch Vorwürfe, dass man dann sagt, viele Theater ziehen sich auch so ein bisschen auf ihre eigene Sphäre, auf ein sehr kleines, überschaubares Publikum zurück. Ist es womöglich jetzt an der Zeit zu sagen, dass die Theater insgesamt populärer werden müssen, damit sich das auch rechnet?
Populär, ja, möglicherweise. Die Forderung danach, dass sich das Theater verändern muss, die sind nicht neu. Und es ist nicht so, dass nichts passiert. Ich glaube, wir sehen seit 5, 6, 7, 8 Jahren enorme Transformationsprozesse in den Häusern. Da muss man sich die Mühe auch machen, genau hinzuschauen, was vor Ort passiert. Wir haben eine solche Fülle an Theatern in der Kulturlandschaft hier im Land. Da zeigt sich wahnsinnig viel im Bereich der kulturellen Bildung. Es zeigt sich wahnsinnig viel Mut in Ausrichtung. Aber ich gebe Ihnen recht, da könnte die ein oder andere Kollegin auch noch mutiger werden. Also wir vertreten hier die Auffassung, dass eine klare Vision, ein klares, scharfes Profil, ästhetische Kante, dazu führt, dass das Publikum auch kommt, weil es Themen sind, die verhandelt werden, zeitgenössisch, die mit dem eigenen Leben zu tun haben, die aus dem Heute her gedacht sind und fürs Morgen uns irgendetwas erzählen. Also ich möchte alle sehr ermutigen, über die Relevanz dessen, was wir tun, immer neu nachzudenken. Das geht nur vor Ort, immer nur lokal und mit den ganz konkreten Menschen. Das Publikum ist kein Abstraktum, das sind die Menschen vor Ort, die diese Institutionen aufsuchen und wollen. Und deswegen gibt es kein Patentrezept dafür, wie ein Theater relevant wird und bleibt.
Sagt Dieter Rippberger, Co-Intendant des Instituts für theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater Tübingen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.